Watu wene kwasa kama mea umcha pasa.
Albert Schweitzer im Gedächtnis der Afrikaner und in meiner Erinnerung von Walter Munz. Wir haben aus dem Buch schon die Lady gehört, ein Kapitel über Gabun und seine Menschen, ein Kapitel über das Albert Schweitzer Spital in Lambarene und was die Leute vom Albert Schweitzer noch in ihren Erinnerungen haben. Und jetzt geht's weiter mit dem 17. Kapitel. Ali Silver und die weit verzweigte Hauswirtschaft des Spitals. Fräulein Ali, Krankenschwester aus Holland, wusste unglaublich viel in und über Lambarene, über Albert Schweitzer und über seine zahllosen Freunde in Europa, Amerika und Japan. Sie kannte alle afrikanischen Angestellten des Krankendorfes, meistens samt ihren Familien und unzähligen Patienten. Sie kannte innen und außen jedes der etwa 70 Häuser des Hausspitals und des Lepradorfes, kannte jede Kammer, wo Kranke liegen konnten und jedes Gestell, auf dem die Vorräte lagen. Am Tag arbeitete Mademoiselle Ali auf den Bauplätzen des Spitals oder in den Pflanzungen an der Seite des Konstrukteurs oder auch allein mit einer Gruppe von Schwarzen. Oder sie saß neben Herrn Schweitzer am einfachen Holztisch in der Grand Pharmacie, er über seiner, sie über ihre Korrespondenz. Nachts verwaltete sie in sorgfältiger persönlicher Art und in unendlicher Kleinarbeit dieses große Krankendorf, war so etwas wie Personalchef der Afrikaner und zugleich weitgehend verantwortlich für den Haushalt des Spitals, Material und Finanzen eingeschlossen. Sie schaffte unaufhörlich und mit zäher Heiterkeit, obgleich sie gewiss oft sehr müde war, wie der Doktor auch. Weil Ali so tüchtig und belastungsfähig war, intelligent und selbstlos, kam es wohl dahin, dass im Lauf der Jahre viel Verantwortung auf ihren Schultern landete und dort auch blieb. Dabei waren diese Schultern von Natur aus schmal und ihre Gestalt eher klein. Sie hatte große blaue Augen, die fröhlich leuchten, aber auch kritisch blicken konnten und manchmal durch alles gegenwärtige Alltägliche hindurch auch etwas Ruhiges, Übergeordnetes zu schauen schienen. Ein bodenständiger elsässischer Holzfäller aus der Umgebung von Lambarene gestand mir einmal, als er wieder bei uns hospitalisiert war, er habe in seinem Leben nie so schöne Augen gesehen wie die von Fräulein Ali. Als ich 1964 nach einem ersten Aufenthalt von 2,5 Jahren zum zweiten Mal nach Lambarene kam, mit der großen anvertrauten Bürde der ärztlichen Leistung des Spitals, führte Ali mich mit viel Geduld ein ins allgemeinere Bescheidwissen um das Werk, denn bis dahin war ich fast nur mit den ärztlichen Bereichen vertraut gewesen. So saß ich manchen Abend bis spät in die Nacht hinein in ihrem Zimmer, am vollbesetzten Schreibtisch und lernte dadurch Alis Schilderung die große Familie der Albert Schweitzer Freunde in aller Welt kennen. Ich spürte, wie Ali mit vielen dieser Menschen selbst persönlich verbunden war, mit unzähligen, die als Fragende in Briefen oder persönlichen Begegnungen sich an Albert Schweitzer gewandt hatten, mit anderen, die als Leiter oder Mitglieder von Hilfsvereinen sich in ihren Ländern für das Spital einsetzten, mit Musikern, Philosophen, Ärzten und anderen Leuten, welche Lambarene einmal besucht hatten und von da ab es nie mehr vergessen konnten. Fräulein Ali hat es, wie Mathilde Kottmann, übernommen, Herrn Schweitzer in der Pflege all dieser Freundschaften beizustehen. Die afrikanischen Mitarbeiter waren mir als Menschen zum großen Teil schon vertraut, aber jetzt lernte ich sie noch von ganz anderen Seiten kennen. Wo und wie wohnten sie, für wie viele Kinder, vielleicht auch für wie viele Frauen hatten sie zu sorgen? Wie wurden sie entlöhnt, wie und wie oft mit Geld, wie mit nützlichen Naturalgaben? Und wie wurden die vielen Teilarbeiter im Spital entschädigt, die halbgenesenen und doch noch behandlungsbedürftigen Patienten des Lepradorfs? Was war gerechterweise den Guardians zu geben, also den gesunden Begleitern ihrer kranken Angehörigen, die im Spital mit Eigenschaften in Küche, Garten, Werkstatt, Bauplatz oder Pflanzung? Und wie hatten wir mit der sozialen Fürsorge des jungen Staates Gabun zusammenzuarbeiten, auf welche Weise die Rechnungen an die europäischen Holzfäller zu stellen, wenn ihre afrikanischen Arbeiter wegen Krankheit oder Unfall hatten behandelt werden müssen? Das soziale System im alten Lambarene-Spital war kompliziert und glich nicht den heutigen Normen. Es war aber mit viel Erfahrung, Sorgfalt und menschlicher Rücksicht auf seine Weise sehr gut geordnet. Das alles war zum großen Teil Fräulein Alis nächtliche Arbeit. Während unserer Abendgespräche regte sich unter Alis Schreibtisch von Zeit zu Zeit die kranke Antilope, die dort lagerte und gepflegt wurde, und sie erhielt dann von Ali einen freundlichen Zuspruch. Von außen drang das Rauschen der windbewegten Palmen zu uns herein, oder der Sturm vor einem großen Tornado brachte die weißen Vorhänge hinter dem Moskitogitter von Fensterwand und Türe zum Flattern, oder der vielstimmige Gesang der Zikaden oder das trockene Bellen der fliegenden Hunde in den Kronen der Mangobäume war um uns. Wir hielten dann gelegentlich inne mit unseren Gesprächen und lauschten miteinander auf die Geräusche und Stimmen der Nacht. Nicht selten kam spätabends noch eine Krankenschwester oder die Hausbeamtin vorbei und suchte eine Anregung, wie ein Geburtstagsfest oder wie eine persönliche Sorge zu lösen sei. Oder ein Schwarzer kam und klopfte an die Tür und begleitete sein Klopfen lautmalerisch mit dem freundlichen Ruf Gogo. Es konnte der Geißenhirt Madoma Philemon sein, der mit überschwänglicher und unverhältnismäßig lauter Rede berichtete, er habe die vermissten zwei Ziegen doch noch gefunden, die Herde sei wieder vollzählig unter Dach und eigentlich würde er dafür ein kleines Geschenk verdient haben. Fräulein Ali pflegte ihm dann zu danken und schenkte ihm vielleicht eine Seife oder sagte auch nur, er sei wirklich ein guter Ziegenhirt, worauf Madoma zufrieden war und sich lachend und mit einem lauten Oi, 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 oi und mit einer Verbeugung verabschiedete. Oder es kam der kleine alte Sancho, der noch einen Schlüssel brachte, nachdem er an diesem Abend die Küche später als sonst hatte abschließen können. Oder der brave, einäugige Koch Migongui kam entrüstet zum Klagen, dass seine Frau Mitendi Antoinette zu dieser späten Stunde wieder im Haus von Zama sei statt zu Hause und dass Mademoiselle Ali am Morgen mit Zama und Antoinette reden müsse. Il faut les conseiller tous les deux parce que c'est trop chaud avec l'heure et ça ne va plus. Und Fräulein Ali versprach auch Migongui das Nötige. Am Tag zeigte mir Ali, wie die Wellblechdächer der Häuser gepflegt werden mussten, wo die Besen und Pinsel und Farben dafür aufbewahrt waren, wie und in welche Jahreszeit die Dachtraufen und Wasserreservoirs, die Schlammlöcher und die zentrale Zisterne des Spitals geputzt werden mussten, damit das Wasser in der Regenzeit sauber aufgefangen und gespeichert werden könne und dass es womöglich für die ganze Trockenzeit genüge. Für solche Arbeiten war der Spitalmaler Obiang Paulin, ein geheilter Lepröser, zuständig. Über die Betreuung der vielen Spitaltiere lernte ich, wie Modoma mit seinem Hirtenknecht Josef in den Stallen der etwa 160 Ziegen und Schafe Ordnung zu halten hatte. Am Montag musste er den vorderen, am Dienstag den hinteren Teil des Ziegenstalls misten, am Mittwoch den Stall der Böcke, am Donnerstag die einen, am Freitag die anderen Ställe der weiblichen Schafe putzen. Ich musste lernen und mitwissen, dass an sonnigen Tagen die Tiere um 6.30 Uhr auszulassen waren, an Regentagen aber zurückbehalten werden mussten, bis die Sonne wieder schien, und dass die Herde an den kühleren Morgen der Trockenzeit erst um 8.30 Uhr auf den Hof hinausrennen durfte. Ali zeigte mir die häufigsten Krankheiten der Tiere und wie sie zu behandeln waren. Ich sah die Tierküche, wo aus altem Reis und Palmöl die Suppe für die Hunde zubereitet wurde, aus Taro und Küchenabfällen Futter für die Schweine. Simesani, Edouard und Musiali waren die Tierküche. Ich lernte Einteilung und Ordnung der Ställe für die kranken Tiere kennen, den Tierpatienten wurde in Lambaren ebenso zur Behandlung aufgenommen wie kranken Menschen. Ali zeigte mir die kleinen und doch so wichtigen Baumschule, wo unter anderem die Setzlinge von Orangen- und Grapefruitbäumen aus durchlöcherten Blechbüchsen wuchsen, neben den sorgfältigen angelegten Abfallgruben. Schweizer sagte, die Kultur beginnt mit dem Misthaufen, wo nämlich Menschen sesshaft sich einrichten, und also wurden in Lamborene auch die Misthaufen gut gepflegt. Wir besuchten auch den zweistufigen Spitalgarten am Flussufer. Der untere Teil, welcher Trockenzeitgarten hieß, war märchenhaft fruchtbar, weil er vom Ogowe mit seinem Schlamm bei jedem Hochwasser überschwemmt und gedüngt wurde. Dort waren die schnell wachsenden Gemüse angesiedelt. Bohnen, Gurken und Melonen, Rüben, Tomaten, Auberginen, Salate und Blumenkohl. Während im oberen Garten, der zwar die großen tropischen Regengüsse auch empfing, aber nie vom Fluss überschwemmt wurde, eher die Zitronenmelisse und manche Gewürzpflanzen wuchsen. Dort wurde auch die Gemüse für den Trockenzeitgarten aus dem Samen gezogen und pikuiert, um dann zur rechten Zeit als schöne Setzlinge in den unteren Garten verpflanzt zu werden. Dieser musste jedoch nach dem Zurückweichen der braunen Flut zuerst gründlich vorbereitet werden, denn viele Wasserpflanzen hatten sich jeweils angesiedelt. Dichte, knötterige Gestrüppe mussten ausgerissen und verbrannt werden, und dann erst folgte das Hacken und Pflanzen. Der weitläufige Spitalgarten brauchte außerordentlich viel Kraft und Ausdauer von Seiten seiner Betreuer. Sie hießen Buka Dominik, Evunge Paul und Laurent, und sie hatten alle ihre Wohnhäuschen im Garten. Regelmäßig halfen ihnen die 20 bis 30 geisteskranken Spitalpatienten unter Aufsicht ihrer Krankenschwestern, zu meiner Zeit Ruth Breitenstein, später Clara Lanz. Fräulein Ali zeigte mir, wo die Rollen von Drahtgittern aufbewahrt waren und wie sie sachgerecht und einfach am Anhang jeder Trockenzeit wieder schützend aufgestellt werden mussten. Sie führte mich zu den Lagerräumen dieser Drahtnetze und jeweils in Mühlhausen nachbestellt werden mussten. Ich sah auch die Haufen schadhafter, aber noch reparaturfähiger Drahtgitter, welche nicht fortgeworfen werden durften, sondern auf dem Hof vor dem Doktorhaus von den Gardiens wieder zurechtgebogen und geflickt wurden. Ich musste wissen, wo die gesiebte Asche zum Düngen lag und wo die Regenfässer, Gießkannen, Bohnenstangen und Samenreserven waren. Weil auch die Kinder der Nachbardörfer an den Früchten Interesse hatten, musste man lernen und die entsprechenden Ernten Equipe bereithalten, dass von Weihnachten bis Februar die schönen und begehrten Mangustanfrüchte reif waren, im April die Mandarinen, im Mai die Orangen, im Juni die Pampelmusen, von Januar bis Mai die Pommes de Citere, von Mitte Oktober bis Dezember die Mangos. Von Mai bis Juni reifte die Ananas, die wir nie pflanzen mussten, da sie im Wald als einzige einheimische Fruchtpflanze von selber wuchs und weil die Afrikaner sie in großen Mengen auf den Spitalmarkt brachten. Das ganze Jahr hindurch reiften übrigens Zitronen, Karambole und Papayas. Ali erzählte und zeigte, dass die Pampelmusen jeweils erst am Nachmittag gepflückt werden durften, weil sie am Morgen noch zu feucht waren vom nächtlichen Tau, und dass man diese Früchte mit einer Vaseline aus der Apotheke einreiben und sie einschichtig lagern musste, alle Stiele nach oben und mit kleinem Zwischenraum von Frucht zu Frucht. Ali führte mich zu den Textilholz- und Lebensmittelbeständen, zu den Lagern von Werkzeugen, Nägeln, Schrauben, Sturmlaternen, zu den Reserven von Leder und Haushaltartikeln, Pflanzen mit Metalleimern, Schläuchen und Ketten, dann zu den Benzinfässern und Seifen. Lambaréne war wirklich eine kleine Welt für sich, ein selbstständiges, vielseitiges Dorf auf einer kleinen Lichtung im riesigen Urwald. Irgendwo muss ich aufhören und bin doch eigentlich noch lange nicht am Ende des Erzählens, wo überall Fräulein Ali sorgte, Bescheid wusste und half. Und dabei kann ich für Alis erste Lambarenenjahre, als sie hauptsächlich Krankenschwester waren, nichts berichten, weil ich damals noch nicht dabei war. als im September 1965 in seinem 90. Lebensjahr und 52 Jahre nach seiner ersten Ankunft in Lambarene der große Doktor seine Augen schloss, hat Fräulein Ali bald danach das Spital auch verlassen. Sie war der alten Zeit und ihrem Erbe verpflichtet und die Bemühungen der Nachfolger dieses Spital mit seinem großen Dienst an den Menschen in die neue Zeit hinüberzuführen, war nicht mehr Alis Anliegen. Sie ging nach Europa zurück und wurde in Günzbach die treue Bewahrerin des Doktorhauses mit allem, was darin weiterwirkt, dem Denken und Schaffen des großen Mannes.